Wir sind ja in unserer Serie Life Balance und da geht es um die 10 Gebote, um den ersten Teil der 10 Gebote. Ich bin überzeugt, dass wenn wir mal uns da vertiefen, was die 10 Gebote uns zu sagen haben, dass es eine super Grundlage ist, um das Leben ausgewogen in einer Balance können zu behalten. Und heute ist das dritte Gebot. Das heisst, man soll den Namen von Gott nicht missbrauchen. Letzte habe ich Simona, meine einjährige Tochter, müssen wickeln. Und ich habe sie da auf dem Wickeltisch oben gehabt und sie hat das dicke Geschäft müssen erledigen. Und es ist leider so gewesen, dass das irgendwie mit viel Druck rausgekommen ist, oder ich weiss auch nicht wie. Auf jeden Fall, die Windeln haben dem Druck nicht mehr standheben. Und es ist der ganze Rücken voll gewesen und hat richtig gestunken. Und ich konnte nicht anders können als Scheiße sagen. Aber ich glaube, in dem Moment ist das ja einigermaßen gerechtfertigt, oder? Ich meine, es war wirklich alles voll von dem gewesen. Oder wie ist das jetzt? Dürfen wir das jetzt nicht sagen? Oder? Es geht ja darum, man soll den Namen von Gott nicht missbrauchen. Manchmal brauchen wir irgendwelche, sag ich mal, Kraftwörter oder grusige Ausdrücke im Leben. Ja, vielleicht ist es nicht so schön, aber es geht echt bei dem Gebot wirklich um den Namen von Gott, dass man ihn nicht missbraucht. Also ich glaube nicht, dass es jetzt da so schlimm war, dass ich Scheiße gesagt habe. Also doch, nachher ist mir schon schlimm vorgekommen, weil es ist nicht lange gegangen, da ist meine 3-jährige Tochter gekommen, Anina, und mit ihrer schönen Engelsstimme hat sie plötzlich gesagt, Scheiße. Ich will ja, dass meine Kinder auch eine schöne Sprache lernen, nicht mit so grusigen Ausdrücken. Aber es geht ja eigentlich um den Namen von Gott bei diesem Gebot, dass er geschützt wird. Und es ist ja normal, dass man Namen schützt. Wir kennen das. Zum Beispiel Coca-Cola schützt ja seinen Namen recht stark. Ich weiss nicht, wenn ihr Kaffee rauslöhnt und verkaltet dann, also es wäre unmöglich, einen kalten Kaffee unter der Marke Coca-Cola verkaufen gehen. Da gibt es ja richtige Gerichtsprozesse und so weiter, zum Namen zu schützen. Und es ist ja auch so mit unseren menschlichen Namen. Also ich kann jetzt nicht einfach den Namen von jemandem nehmen, zum Beispiel da auf dem Roger und irgendeinen Vertrag unterschreiben. Ja, Roger German, und das ist dann schon gültig. Im Gegenteil, der streng geschützte Name. Wenn es dir etwas bringt, hast du nichts dagegen, gell? Also ich lese da aus dem Strafgesetzbuch, kleine Staatskunde. Das heisst ja Urkundenfälschung, wenn man den Namen von jemandem fälscht, die Unterschrift. Dann heisst es, Urkundenfälschung ist ein Verbrechen und wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Und da geht es noch ein bisschen weiter. Also vielleicht vor der nächsten Unterschriftfälschung wieder mal Strafgesetzbuch Artikel 146 lesen, wenn ihr das zur Hand habt. Ja, das ist das Gebot, der Name muss geschützt werden. Der Name von Gott wird auch gewissermaßen geschützt werden. Und um das geht es in diesem Gebot. Und wir wollen es zusammen mal lesen. Ihr könnt auch da vorne mitlesen. Steht im 2. Mose 20, der Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ich würde gerne beten. Vater im Himmel, es ist eigentlich etwas Selbstverständliches, dass man den Namen voneinander schützen und auch deinen Namen wollen wir schützen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns heute ein Stück aufzeigen kannst, was das bedeutet und was alles noch hinter dem Gebot dahinter steht. Wir wollen dich bitten, dass du zu uns redest. Und wir wollen dir danken sagen, Vater im Himmel, dass wir deinen Namen dürfen kennen und dich dürfen ansprechen. Amen. Ich habe 3 Punkte vorbereitet, wo wir in das Gebot eintauchen wollen, weil es geht noch um viel mehr als vielleicht einfach mal ein Fluchwort sagen, quasi, wo der Name von Gott drin vorkommt. Der erste Punkt ist der. Gott bietet uns sein Du an. Das ist ja ganz spannend. Das Grundlage überhaupt von dem Gebot ist ja, dass Gott seinen Namen uns überhaupt gibt. Wenn Gott seinen Namen uns nicht offenbaren würde, ja, dann könnte man ihn auch gar nicht missbrauchen. Und das ist ja spannend, das Wort Gott ist eigentlich gar nicht der Name von Gott. Das Wort Gott ist einfach ein Sammelbegriff. Es gibt ja ganz verschiedene Götter und dann gibt es noch die griechischen Götter oder ich weiß nicht, wer euer Fußballgott ist oder so, vielleicht der Ronaldo, vielleicht ganz ein anderer, keine Ahnung. Das ist einfach ein Sammelbegriff. Aber Gott tut ja sich vorstellen mit seinem Namen. In der Bibel findet man verschiedene Namen und gerade in unserem Text ist auch ein Name, der vorkommt. Das ist jetzt auch ein schwierig zu erkennen. Es hat das Wort Herr, wo groß geschrieben wird. Und dort steht eigentlich sein Name, nämlich Yahweh. aus Ehrfurcht vor dem Namen, vielleicht auch aus Ehrfurcht vor dem Gebot, ist mit Herr geschrieben. Aber dort steht Yahweh als Name von Gott. Also Gott kommt nicht und sagt, hey, ich habe einfach einen Gott, das ist jetzt mein Name, sondern Yahweh ist mein Name. Gott hat uns seinen Namen gegeben, Yahweh. Und es ist ganz logisch, besonders in der Welt vom Alten Testament, dass der Name auch eine Person charakterisiert. Und da können wir uns jetzt fragen, okay, Gott sagt uns seinen Namen Yahweh. Was bedeutet das jetzt? Was charakterisiert das von Gott? Und das ist schon eine erste schwierige Frage, weil es ist sehr schwierig zu sagen, was der Name bedeutet. Man kann das gar nicht eindeutig sagen. Man kann das nicht eindeutig übersetzen, die Bedeutung. Aber es wird auch relativ klar, dass das sehr nahe zusammenhängt mit dem, was Gott sich selber vorgestellt hat. Zuerst am Mose beim Dornbusch. Das ist sehr nahe verbunden mit der Bedeutung von dem Namen Jahwe, ja, mit den Silben, die da vorkommen. Am Dornbusch hat der Mose gesagt, ja, aber Gott, aber Yahweh, wenn ich jetzt zu dem Volk Israel gehe, wer soll ich denn sagen, dass du bist? Und dann hat Gott gesagt, ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Also Gott stellt sich vor als ein ewiger Gott, als ein treuer Gott, als ein zuverlässiger Gott. Ich werde sein, der ich sein werde. Nicht einer, der sich die ganze Zeit ändert, seine Meinung ändert, mal so, mal so. Man weiß nie, woran das man ist. Ein Gott, wo man sich auf ihn verlassen kann. Also, man könnte es auch übersetzen mit ich bin da. Ich bin der, ich bin da. Gott stellt sich vor als ein Gott, der näher ist, der da ist. Das zweite Mal, wo Gott sich sehr eindrücklich vorgestellt hat, am Sinai, wir haben das beim ersten Thema vom ersten Gebot miteinander angeschaut, dort hat Gott sehr eindrücklich gezeigt, ich bin der Gott, der euch aus der Knechtschaft rausführt und euch in die Freiheit führen. Ein Gott, der rettet. Also diese zwei Bedeutungsebenen spielen mit bei dem Namen. Ein Gott, der ewig treu ist, der verlässlich ist und ein Gott, der rettet. Und im Alten Testament wird der Name Yahweh sehr, sehr, sehr häufig gebraucht. Und im Neuen Testament stellt sich Gott nochmal auf eine ganz andere Art und Weise vor. Nämlich nicht nur mit einem Namen aus dem brennenden Busch oder aus dem Gewitter auf dem Sinai oben, sondern er selber ist Mensch geworden. Er hat Jesus geheissen. Bis heute heisst er Jesus. Und wir dürfen Gott kennen auch als Jesus Christus, wie er sich uns im Neuen Testament vorstellt. Und Jesus sagt, wir dürfen am Yahweh, am Vater im Himmel, Vater sagen. Was heisst Jesus? Der Name bedeutet Hilfe, Rettung. Genau das Gleiche. Also, Gott stellt sich uns vor. Er gibt uns einen Namen. Es hat eine Bedeutung dahinter. Es charakterisiert ihn. Er ist der Ewige. Er ist der, der in Kontakt kommt mit uns und der sagt, ich bin Rettung. Ich bin Rettung für euch. Und jetzt können wir uns fragen, ja, wieso, was sollen wir jetzt mit dem Namen anfangen? Wieso gibt denn Gott uns den Namen? Was sollen wir jetzt damit machen? Wir haben ihn jetzt. Und es ist gleichzeitig ein Angebot und ein Versprechen. Vor allem zuerst das Angebot, ihr dürft mich ansprechen. Ihr dürft mit mir ins Gespräch kommen. Hey, da ist mein Name. Wir haben einen direkten Draht zu Gott. Ich bin vor kurzem an der Pastorenkonferenz von unserem FEG-Bund. Und da kommen all die Pastoren von all den verschiedenen FEGs zusammen. Und dann hat es dort einen Pastor gehabt von einem der grösseren FEGs. Und ich habe gedacht, mit dem muss ich jetzt mal reden, ein bisschen connecten, das ist sicher noch cool. Und vor allem, vielleicht kann ich ihn auch gewinnen, dass so eine Art, dass ich immer über die Fragen stellen kann, wie läuft es und so. Dann kann er ein paar Tipps geben, weil er hat da viel Erfahrung. So ein bisschen Berühmtheit unter den FEG-Pastoren. Und dann habe ich mit ihm geschwätzt. Er hat leider nicht so viel Zeit, hat er gesagt. Aber er hat mir gesagt, schau da, meine Telefonnummer, die hast du. Wenn du willst, darfst du mir anrufen. Da bin ich schon ein bisschen stolz gewesen, dass ich jetzt Telefonnummer habe von dem. Ich muss ihm dann auch noch anrufen, das mache ich natürlich schon. Ja, so quasi, als hätte ich die Visitenkarte von ihm bekommen. Und jetzt kann ich ihm anrufen und habe, ja, nicht ganz direkt, aber ich habe einen Draht zu ihm. Und genau das ist mit dem Namen von Gott. Er gibt uns wie seine Visitenkarte. Sagt, hey, ja, was ist mein Name? Du brauchst nicht mal eine Telefonnummer. Jederzeit kannst du mir anrufen. Ich schlafe nicht. Ruf mich an. Also ist Angebot zu meinen Anrufen. Ihr seht, wie glücklich die junge Dame ist, dass sie die Visitenkarte von Gott bekommen hat. Aber wir haben die alle auch. Das ist das Erste. Wir dürfen ihn ansprechen. Gott hat uns seinen Namen gegeben, dass wir ihn anrufen. Und sein Versprechen, er lässt. Er wird unser Gesprächspartner sein. Und das finde ich cool an Gott. Gott ist nicht einfach irgendwie etwas Unbestimmbares, wo irgendwo im Universum als eine göttliche Kraft umschwebt, irgendwo in der Metaphysik, so unfassbar. Sondern Gott ist ganz präzise. Gott will ein Gesprächspartner sein. Er stellt sich vor mit seinem Namen und sagt, hey, du kannst mit mir ins Gespräch kommen. Ich bin nicht irgendwo am Umschweben, sondern ich bin dir näher. Das Zweite, was den Namen charakterisiert, ist die Rettung. Im Alten Testament, Gott hat das Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei rausgeführt. Im Neuen Testament, Jesus, der kommt, der eigentlich vor allem zur Rettung von uns Menschen kommt. Und wenn wir die Visitenkarte von Gott in der Hand heben dürfen, dann ist das auch, dass wir den direkten Draht sollen brauchen zur Rettung von uns selber. Jeder hat quasi Telefonnummern. Und das ist ja wirklich sehr interessant. Jesus ist, der Name bedeutet ja schon, Rettung, Hilfe. Und das Neue Testament macht das deutlich, dass es keinen anderen Namen gibt, der so viel Kraft hat, der so viel Rettung hat. Wo der Petrus und der Johannes vor dem Hohen Rat sind, haben sie das von Jesus gesagt. Das finde ich so eindrücklich, wie das da steht in der Apostelgeschichte. In niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel gibt es keinen Mensch, kein anderer Name, durch den man gerettet werden kann, außer den Namen von Jesus Christus. Also das ist ein zweiter Grund, wieso uns Gott seinen Namen gibt, dass wir ihn anrufen zur Rettung. Dritter Grund, das sind auch so die wichtigsten Gründe, die mir einleuchten. Dritter Grund ist, dass wir ihn loben und ehren können. Wir haben seinen Namen, dass wir ihn anbeten können, so wie wir das vorher auch mit Liedern gemacht haben. Das kann man natürlich machen, weil er einfach uns seinen Namen gegeben hat. Aber weil Gott uns seinen Namen gibt, gibt er einen Preis. Jetzt wissen wir den Namen, jetzt können wir ihn auch missbrauchen. Ja, das Wort, da wo da steht, man soll Gott nicht missbrauchen, das ist auch noch interessant. Eigentlich heisst das da, wenn man es würde wörtlicher übersetzen, könnte man schreiben, man soll den Namen von Gott nicht zu Nichtigem gebrauchen. Und ich frage mich, ob das vielleicht nicht sogar fast ein bisschen passiert, wenn man den Namen Yahweh zum Beispiel gar nicht sagen will. Ich habe euch vorher gesagt, die Juden haben den, oder kommt in der Bibel nicht vor, aus Ehrfurcht steht mit Grossbuchstaben Herr. Das kommt aus der Tradition bei den Juden raus. Die Juden haben sich nämlich nicht getraut, um den Namen Yahweh ins Maul zu nehmen. Die haben den nicht gesagt. Ein einziges Mal im Jahr, also so sollte es eigentlich gewesen sein, ist der hohe Priester dann am einen Fest, am Versöhnungstag, am Yom Kippur, ist er der Allerheiligste und hat dort den Namen Yahweh ausgesprochen und ausgerufen. Aber wahrscheinlich haben dabei all die Levitensänger, die es gab, die haben so laut gesungen, dass man nicht mal gehört hat. Und sonst, wenn sie in der Synagoge aus den Schriften vorgelesen haben, ist es so dargestanden und dann hat es gelesen, einfach statt Yahweh hat es Adonai gelesen, was Herr bedeutet. Oder später einfach El Hashem, der Name. Also sie haben von Ehrfurcht haben sie den Namen nicht mehr mal aussprechen. Und ich frage mich ein bisschen, ja, von dieser Ehrfurcht können wir vielleicht etwas lernen. Aber den Namen von Gott nicht zu Nichtigem aussprechen oder gar nicht mehr aussprechen. Für das hat er uns ja nicht gegeben. Sondern hat ihm gegeben, dass wir ihn anrufen. Dass wir mit ihm reden. Dass wir mit ihm ins Gespräch kommen. Und das ist für mich eine Ermutigung. Ja, wir dürfen schon uns mal überlegen, wie ehrfurchtsvoll tun wir den Namen vielleicht brauchen. Aber wir sollen ihn brauchen. Unbedingt. Nicht zu Nichtigem sollen wir ihn aussprechen, sondern wir sollen ihn brauchen zum Guten. Das ist der erste Punkt. Gott hat uns seinen Namen gegeben. Es hat eine tiefe Bedeutung dahinter. Und wenn wir den Namen haben, dann sollen wir ihn brauchen. Es ist seine Visitenkarte für uns. Es ist das Angebot und es ist ein Versprechen. Das Angebot, dass er hört, dass wir ihn anreden dürfen und das Versprechen, ich höre und ich will da sein für Rettung. Zweiter Punkt, was das Gebot uns kann sagen. Und zwar, fällt es uns ja manchmal sehr leicht, auf andere mit dem Finger zu zeigen, wenn ihnen irgendein Fluchwort aus dem Maul rausrutscht, wo der Name von Gott drin vorkommt. Also wirklich ein Fluch, oder? Das hört man sofort. Oder das achtlose Rausplappern von irgendwelchen Wörtern, wo Gott drin vorkommt. Aber es gibt, glaube ich, noch ganz andere Gefahren, wo man den Namen von Gott missbrauchen könnte. Wo vielleicht auch besonders uns Christen betrifft. Wenn man fromm immer von Gott redet, aber hinten dran ist etwas ganz anderes. Hinten dran sieht es ganz anders aus. Wenn man scheinheilig den Namen von Gott ins Maul nehmen, aber innen dran ist vielleicht ganz anders. Als ich das vorbereitet habe, mich ein bisschen überlegt habe, hat es mich wirklich erstaunt, wie wenig das es braucht und wie schnell das es geht, dass der Name von Gott zwar vorne steht, aber hinten dran sieht es ganz anders aus. Das ist mir ein Beispiel. Ich werde euch verschiedene Beispiele aufzeigen, was ich meine damit. Ein Beispiel ist mir in den Sinn gekommen aus meiner Gemeinde, wo ich vorher war. Da hat es mal eine Zeit gegeben, wo sich nicht alle sehr gleicher Meinung waren, wo sich später dann auch eine grössere Gruppe abgespaltet hat. Und es war eine sehr traurige Zeit gewesen. Was mich aber erstaunt, wenn ich zurückschaue, ist, wie alle gemeint haben, sie machen das im Namen Gottes. Sie machen das zu Recht. Es hat Gott ihnen aufs Herz gelegt, diese Ansicht oder diese Ansicht. Dann ist man sich in die Haare geraten. Und es ist zu Brüchen gekommen. Es ist zur Zerstörung gekommen. Und beide haben gemeint, es geschehe im Namen von Gott. Da frage ich mich schon ein bisschen, oder? Schöner Name vorne, aber hinten passiert etwas ganz anderes. Jesus hat so Sachen ganz direkt angesprochen und hat sie angeprangert. In Matthäus 23 redet er mit den Frommen von der damaligen Zeit. Die haben zwar schöne, lange Gebete geredet, aber gleichzeitig sind sie sehr ungerecht gewesen, besonders den Armen gegenüber, und haben nicht für sie geschaut. Und Jesus hat ihnen das fadengerade ins Gesicht gesagt. Ihr tönt schön, lange, fromme Gebete sprechen. Im Namen von Gott tönt ihr gross reden und wenn ihr gross wegkommt, aber für die Nöte von den anderen schaut ihr nicht einmal. Das kann doch nicht sein. Das ist Missbrauch vom Namen von Gott. Oder ein anderes Beispiel in Matthäus 21. Dort ist Jesus im Tempel und tut dort mal so richtig aufräumen. Manchmal gefällt uns ja die Stelle, wo Jesus dort reingeht und all die Händler rausrührt und sagt, das Haus soll ein Betthaus sein. Und nicht eine Räuberhöhle. Oder mit dem Begriff Räuberhöhle. Vielleicht stellt man sich das noch ein bisschen romantisch vor, so ein Kinderzimmer, wenn man 3 Tage nicht mehr aufräumt oder so. Aber mit der Räuberhöhle ist, glaube ich, noch etwas ganz anderes gemeint. Ich meine, so richtige Gangsters sind echt noch schlau. Oder? Und die brauchen die Räuberhöhle, brauchen sie vor allem als Rückzugsort. Einerseits zum Beute verstecken und andererseits, um sich am Zugriff von der Polizei zu widersetzen, zu verstecken, den nicht zuzulassen. Quasi, um in der Ungerechtigkeit zu bleiben, um im Dunkeln zu bleiben, dass nicht das Licht kommt, was sie eigentlich falsch gemacht haben. Und genau das haben die Leute aus dem Tempel gemacht. Statt dass man am Zugriff von Gott Raum gegeben hat, dass er wirken darf, dass er in das Leben hineinwirken darf, hat man fromm grosse Opfer gebracht und verkauft und von dem geredet, aber wirklich ins Gespräch kommen mit Gott, ins Gebet kommen, sich ansprechen lassen, sich verändern zu lassen, sich dem auszusetzen, was Gott vielleicht vorhat mit einem, das hat nicht mehr stattgefunden. Es ist ein grosses, frommes Geschäft geworden, aber für das, was das echt da war, der Tempel, das hat gar nicht mehr stattgefunden. Ja, und das passiert uns auch oft auch mega schnell, dass wir schön, gross und fromm reden können. Das fällt uns ja gar nicht schwer. Wir reden ja so gern von der Liebe von Gott und von seiner Gnade. Und ich glaube, wir können ja gar nicht genug davon reden. Aber vielleicht schreiben wir dann auch das auf etwas drauf und wollen gar nicht mehr das an uns herankommen lassen. Wenn die Veränderung von Gott, die wir bewirken will, gar nicht mehr zulassen. Seine Rettung, dass er uns aus Gefangenschaft von Sünden will rausführen, gar nicht mehr erlauben. Da sagen wir, ja, die Liebe von Gott, ja, da wollen wir es sofort haben. Aber wenn er dann will anfangen, in unser Leben hineinreden, uns zum Besseren bringen, wenn er will, vielleicht in unsere politische Haltung hineinreden, oder vielleicht in unser Sexualleben, oder in unsere Beziehung, in unsere Familie, oh, nein, das wollen wir dann also nicht mehr. Ja, fromm reden, das können wir dann schon. Aber wenn es ernst wird, wenn er wirklich will Zugriff haben auf uns und vielleicht auch Ungerechtigkeiten beseitigen, ja, dann wird es vielleicht schon schwieriger. Ja, wenn es nur Religion ist, ohne dass man sich will verändern. Wenn es Frommheit ist, ohne dass man wirklich umkehrt zu Gott. Wenn man Kirche spielt, ohne Sündenbekenntnis. Ohne Ändern vom Alltag. Das ist Missbrauch vom Namen von Gott. Wenn es fromm tönt, aber wir nehmen uns nur das raus, was wir wollen. Jahwe hat sich vorgestellt, dass einer, der aus der Knechtschaft rausführt. Und Gott will uns auch rausführen. Aus ganz verschiedenen Knechtschaften, von der Sünde, von Gebundenheiten, von Sachen, die uns gefangen nehmen und will, dass er wirken kann. Oder kann man auch überlegen beim Gebet. Beim Gebet passiert es ja oft auch, dass man fromm redet. Ja, und vielleicht, dass man Gott mehr dann zum Warenlieferant machen zu uns. Wir wünschen von Gott viel Segen natürlich. Und auch noch ein bisschen Geld. Möglichst viele gute Güter. Oder, dass es uns gut geht. Dann noch da ein bisschen heilig und da noch dieses und jenes. Und wenn es Gott nicht schenkt, dann glauben wir nicht mehr so recht an ihn. Und dazu, um das noch ein bisschen verdeutlichen, habe ich ein lustiges Geschichtchen, das habe ich gehört, von einer Predigt von Martin Lüdin, vom ehemaligen Berner Münsterpfarrer. Der hat von einer reichen Fabrikantentochter erzählt. Das ist heute nicht mehr so trendy, Fabrikantentochter und so kennen wir vielleicht nicht mehr. Aber die war offensichtlich reich gewesen. Man weiss nicht, ob sie auch schön war. Aber offensichtlich hat das gelangt, ist ja gut, oder? Und sie hat einen jungen Verehrer gehabt. Und dann ist er gekommen und sie zu dieser Familie, zum Vater, und hat um ihre Hand anhalten. Und dann hat er da laut so richtig schöne Reden vorgetragen zu der ganzen Familie, zu seiner Angebeteten. Und er hat immer von seinem Herzenszug erzählt, von dem Herzenszug, den er gespürt zu dieser jungen Dame. Und hat da so geschwätzt. Und irgendwann hat ihn der Vater unterbrochen. Und hat gesagt, ja sie, junger Mann, von was für einem Herzenszug redest denn du? Etwa von einem Güterzug oder von einem Personenzug? Ist noch schlau, oder? Geht es dem nur um Güter oder geht es ihm um Person wirklich? Das muss man schon ein bisschen abchecken, glaubst du, als Fabrikantentochtervater. Und das ist doch auch genau die Frage, oder? Was ist unser Zug zu Gott? Was ist unser Herzenszug zu Gott? Ist es auch nur ein Güterzug? Geht es uns nur um Güter? Oder geht es uns um Person, um Gott selber? Rufen wir seinen Namen an, weil wir ihn anrufen wollen. Oder einfach, weil wir seine guten Gaben und sein Segen empfangen. Ja, ich glaube, wir können uns ganz gut selber prüfen. Der Elia, mein 5-jähriger Sohn, der ist wirklich in einem herzigen Alter. Also manchmal macht er ganz unherzige Sachen. Aber er ist wirklich noch in dem Alter, wo er so stolz ist auf seinen Papi. Und leider ändert das dann irgendwann, ich mache mir da nicht zu viele Illusionen, aber ich glaube, er hat das Gefühl, ich kann alles. Und das ist super. Wisst ihr was? Das behaltet er nicht für sich, sondern manchmal, wenn er mit seinen Kinski-Kollegen so zusammen ist, die reden dann über ihre Papis. Und was man da hört, was die Papis alles können, also das ist schön zum Zuhören, aber ich gehe dann nämlich lieber weg, bevor es muss beweisen. Er macht meinen Namen wirklich gross. Und ich geniesse das auch ein bisschen. Mal schauen, wie lange es noch geht. Aber das ist doch auch bei Gott. Machen wir seinen Namen gross, wenn wir mit anderen redet. Kommt er gut raus? Ist das unser Anliegen? Denken wir von Gott, er kann alles? Oder geht es uns nur um den Güterzug? Ja, ich glaube, so ein Güterzug ist auch ein Missbrauch vom Namen von Gott. Und als ich darüber nachdenke, dann ist mein Sinn gekommen. Wenn wir an Jesus glauben, nennen wir uns ja Christen. Also echt, der Name von Christus steht auf unserem ganzen Leben drauf. Egal, wo ich hingehe, egal, was ich mache. Wenn Leute mir zuschauen, nehmen sie mich wahr als einen, der zu Christus gehört. Einen, der von Christus wie unterschrieben ist. Immer kommt das Wort Christus vor. Wir tragen den Namen mit uns mit. Und Jesus lebt ja in uns. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, gibt es auch ganz viele grosse und kleine Punkte, wo man sagen, wir werden dem Namen nicht gerecht. Wir missbrauchen den Namen. Und ich glaube, es ist angebracht, dass wir immer wieder zu Gott kommen und auch daraus seine Rettung in Anspruch nehmen und ihm um Vergebung bitten. Und uns ermutigen lassen, dass wir auch mit unserem Leben seinen Namen ehren und ihn nicht missbrauchen. Ein dritter Punkt zu dem Gebot. Starke Worte stark brauchen. Gott hat uns ja seinen Namen gegeben, dass wir ihn brauchen. Und ja, es fällt uns leicht, mit dem Finger auf andere zeigen, oder manchmal rutscht auch ein Fluchwort vielleicht raus. Wir dürfen das auch gut anlegen und um Vergebung bitten. Es ist ja so erstaunlich, gell? Es gibt ja, ich habe etwa 4 Sprachen. Es gibt Leute, die sind stolz, dass sie 6 Sprachen können, 7 Sprachen, 8 oder noch mehr. Aber wenn man dann genauer analysiert, dann sind das meistens Fluchwörter, die sie einfach in all diesen Sprachen können. Das lernt man schnell. Aber die Bibel ermutigt uns ja, dass wir den Namen von Gott zum Guten brauchen. Dass wir ihn stark brauchen. Dass wir den Namen von Gott, wo er alle Kraft drin liegt, im Namen von Jesus, wo alle Kraft ist, dass wir das zum Guten brauchen. Und dazu, dass das auch zum Segen werden kann für andere, schauen wir uns das kleine Filmchen an von dieser Internetseite, die 10 besten, wo die Gebote auch thematisiert werden.
Tabea ist eine temperamentvolle junge Frau. Das spürt man vor allem beim Autofahren. Und die Musik kann nicht laut genug sein. Oft genug wird sie von lautem Fluchen begleitet. Wechselt die Ampel auf Rot, wird geflucht. Schneidet einer den Weg ab, wird geflucht. Geht's nur langsam vorwärts, wird geflucht. Das ist Andreas und er ist beim Fußgängerstreifen gestolpert. Und schon flucht Tabea wieder los. Andreas bleibt liegen und Tabea sieht, dass er eine große Wunde am Kopf hat. Erschrocken ruft sie den Rettungsdienst. Andreas wird von den Notfallsanitätern verarztet. Zum Abschied sagt er zu Tabea, sie hat der liebe Gott geschickt. Ein Segen, dass sie gerade vorbeigefahren sind. Tabea wird nachdenklich. Was? Ich soll ein Segen sein? Dabei habe ich doch noch über ihn geflucht. Sie fährt nach Hause und nimmt sich vor, das mit dem Segen sein in Zukunft vermehrt auszuprobieren.
Es gibt in der Bibel ganz verschiedene Hinweise, wie man den Namen von Gott auch zum Guten brauchen kann. Für das hat er uns ja gegeben, wie er kraftvoll angewendet werden kann. Und ich habe ganz verschiedene Punkte auf das Handout aufgeschrieben. Ich werde einfach jetzt zum Schluss noch zwei von denen euch näher bringen, die ich besonders wertvoll finde. Aber es ist keine abschliessende Liste, die könnte man noch deutlich weiterführen. Weil im Namen von Gott liegt Kraft. Das Erste ist, es führt uns ein bisschen zurück zum ersten Punkt. Das Erste ist, dass Gott uns seinen Namen gibt, dass wir ihn anrufen. Dass wir mit ihm ins Gespräch kommen, dass wir beten, dass wir ihn um Sachen dürfen bitten, dass es unsere Herzenswünsche sind. Ja, ob denn der Güterzug fährt oder nicht, das ist zweitrangig. Erstrangig ist, dass der Personenzug unterwegs ist. Und es ist ja ganz interessant, Jesus sagt ja auch, dass wir sogar in seinem Namen Gott, den Vater, dürfen um Sachen bitten. Und was ihr ihn bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Das ist nicht eine gewaltige Verheißung, dass wir im Namen von Jesus Christus, Gott, unseren Vater, um Sachen dürfen bitten? Und was bedeutet das im Namen von Jesus Christus? Das sind natürlich vor allem Sachen, wo Jesus seine Unterschrift wird unterschreiben. Oder? Das tut uns vielleicht auch noch ein bisschen zum Nachdenken anregen. Also es geht da nicht um den Güterzug. Aber ein Punkt, wo Jesus ganz sicher seine Unterschrift darunter setzt, wie wir gesehen haben, ist, wenn es um Rettung geht. Und das ist das Zweite, wie wir den Namen von Gott brauchen können. Wenn wir ihn anrufen, um Rettung, dann wird er es erhören. Und das ist wohl die grösste Kraft, die wir dürfen empfangen dürfen. Das grösste Verheißung, die wir haben in der Bibel. Können wir uns noch überlegen, was das bedeutet, die Rettung. Wir haben ja den Vers erstmal die erste Hälfte angeschaut, wo das Gebot steht. Die zweite Hälfte heisst es ja, der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen über die Strafe nachdenken, was es mit der auf sich hat. Eigentlich ist es ja logisch, man wird sogar, wenn wir den Namen voneinander missbrauchen, kommt man ja gerade ins Gefängnis, haben wir vorher gehört. Wie viel mehr soll der Name von Gott doch geschützt sein? Aber Gott selber sagt, er sorgt auch für den Schutz. Er schaut, dass der nicht ungestraft bleibt, der seinen Namen missbraucht. Und die Bibel erzählt auch, was Strafe dafür ist, wenn man den Namen von Gott missbraucht. Es ist ja schon Missbrauch vom Namen von Gott, wenn man ihn nicht einmal anruft. Dann tut man ihn zunichtigem führen, wenn man seine Rettung nicht annimmt. Quasi jeden Moment, wo ich sage, Jesus, ich will nichts mit dir zu tun haben, ich brauche dich nicht, ich brauche deine Rettung nicht, ich will dich gar nicht anrufen. Das sind auch so Momente vom Missbrauch vom Namen von Gott. Und Strafe ist gewaltig. Die Strafe ist das Leben. Die Strafe ist der Tod. Und wir müssen die Strafe auch gar nicht kleinreden. Es ist die Strafe auf den Namen vom Missbrauch, auf das Missbrauchen vom Namen von Gott und auf viele andere Sachen. Und die Strafe kann, glaube ich, niemand selber tragen. Das ist doch unermesslich. Niemand kann das bei Gott jemals wieder gut machen. Ich glaube, für viele Sachen, die Strafe, auch der Tod, ist gerade von Gott. Was wollen wir mit dem machen? Was können wir mit dem machen? Und ich glaube, Gott meint das ganz ernst. Und er tut seine Strafe auch ausführen. Er hat mit seinem ganzen Zorn, wo das vielleicht auch mit sich bringt, wir lesen von Gott auch als zorniger Gott. Und das ist so ein gewaltiger Moment, wo wir sehen, Gott tut mit seinem ganzen Zorn seine ganze Strafe ausführen. Und in dem Moment steht Jesus vor uns an und trägt die Strafe. Ist das nicht gewaltig? Und das ist der Name von Gott zum Starken brauchen. Ihn um seine Rettung rufen. Das will er uns schenken. Und das finde ich eine wahnsinnige Verheißung. Im Namen von Jesus Kein anderer Name gibt es, der uns retten kann. Ja, wenn wir daran denken, an das Gebot, dann sind das so verschiedene Punkte. Und besonders das Bild möchte ich euch mitgeben von dieser Visitenkarte. Wir haben den Namen von Gott, Jesus Christus. Im Alten Testament Jahwe. Das dürfen wir ruhig auch mal brauchen. Oder, wie Jesus uns lehrt, der Vater. Wir dürfen Gott Vater, mit Vater anreden. Wir dürfen den Namen brauchen, wir dürfen ihn anrufen. Wir dürfen ihn um Rettung bitten und dürfen wissen, wenn wir in seinem Namen um etwas bitten, dann tut er es. Und wenn man um Rettung bittet, ist das immer in seinem Namen. Ich möchte gerne beten zum Schluss. Danke, dass wir deinen Namen dürfen kennen, Vater im Himmel. Danke dürfen wir dir sogar Vater sagen, weil du so nah bist. Danke dürfen wir aber auch wissen, dass du Jahwe bist. Der ewige Gott, der beständige Gott, der sich uns zu erkennen gibt. Ja, und damit seinen Namen auch Preis gibt, dass er missbraucht werden kann. Wir wollen dich aber bitten, dass du uns hilfst, dass wir deinen Namen gross machen können. Ja, mit unserem Leben, mit dem, was wir machen, mit unserem Glauben auch, mit dem, dass wir uns Christen nennen, wenn wir deinen Namen gross machen. Wir wünschen uns, dass dein Name unter unserem Leben steht, ja, und dass es würdig ist, dass du Zugriff hast auf uns, dass wir uns von dir nicht wegbewegen. Wir wollen dich bitten auch, dass du uns immer wieder aufzeigen kannst, wo dass man deinen Namen missbraucht, vielleicht in aller Frömmigkeit inne, vergessen, um was es eigentlich geht. Und wir wollen dir auch Danke sagen um deine Vergebung, die du gibst. Die Strafe ist viel zu gross, als dass man sich selber tragen könnte, aber du, Jesus Christus, hast sie getragen am Kreuz. Und wir wollen dich bitten, Vater im Himmel, dass dein Name geheiligt wird, heute, morgen und in alle Ewigkeit, und dass das viele Menschen dürfen erkennen. Und danke, Vater im Himmel, dass wir einfach zu dir dürfen kommen, dich dürfen kennen, deinen Namen dürfen anrufen und dass wir dir auch dürfen sagen, uns geht es um den Personenzug. Wir haben dich in unserem Herz. Wir wollen dich lieben, wir wollen es lernen, dich immer mehr zu lieben. Wir wollen dich suchen, wir wollen dich erkennen. Amen.